okay, Jesus, er ist entweder ein Baby, also immer Maria groß, die Mutter und er auf dem Schoß, oder er hängt am Kreuz, oder er ist wieder in Marias Schoß, allerdings tot.
Wir können nicht ernsthaft vom Christentum reden, ohne ständig am Katholizismus Maß zu nehmen. Irgendwann kommt eine Netflix-Serie über Kühn und Ratzinger, die wäre ganz lohnt, ganz ehrlich. Yeah. Also ich habe schon sehr viel Sympathie und Hochachtung vor dem System katholische Kirche, auch wenn ich bei so Einzelentscheidungen immer wieder mal dankbar sage, ich bleibe dann doch Protestant.
Das ist ein schönes Plädoyer gewesen, Thorsten. Es geht los, Thorsten. Heute Thema Katholizismus. Wir machen ja eine Doppelfolge. Mhm. Einmal die nachkonziliaren Aufbrüche des Katholizismus und in der nächsten Folge die katholischen Kulturkämpfe. Mhm. Ich glaube, es wird extrem spannend. Mhm. Ich bin mir sicher, ich glaube es nicht nur, weil es einfach ein weites Feld ist mit sehr viel Geschichten und auch Zusammenhängen, die man so erstmal, glaube ich, nicht so durchblickt. Mhm. Ich bin auch persönlich sehr gespannt. Was ist meine persönliche Geschichte mit dem Katholizismus? Ich würde sagen, ich vielleicht zwei Sachen: beeindruckend und befremdlich. Also ich bin ja jetzt nicht als Katholik aufgewachsen, bin auch heute jetzt kein Katholik. Ich bin ein methodistisches Kind, evangelische Landeskirche und so. Was mich aber schon beeindruckt, so mit der Zeit immer, es ist eine wahnsinnig alte Organisation, wahrscheinlich die älteste Institution der Welt. Und gleichzeitig auch von der Größe her in jedem Land ja irgendwie vertreten, also weltweit aktiv seit Tausenden von Jahren und auch gleichzeitig sehr bunt. Wenn man so hinguckt, ne, Katholizismus in Polen ist anders als in Südamerika, in Afrika, Indien, Philippinen, was auch immer. Also da ist viel los. Was finde ich befremdlich? Ich glaube, das Klassische, was man als Protestant-Evangelischer befremdlich findet, Marienverehrung, Heiligenkult, Kruzifixe in katholischen Gegenden. Ich weiß, wir sind mal durch Italien gefahren, haben uns da die Kirchen angeguckt in Rom und dieser ganze Prunk und Gold. Und wir haben uns so ein bisschen mal so einen Sport rausgemacht, zu gucken, wie wird Jesus in diesen Kirchen dargestellt. Ne? Man hat im Wechselherz-Protestant auch mit so einer Jesusfrömmigkeit auf und dann siehst du, okay, Jesus, er ist entweder ein Baby, also immer Maria groß, die Mutter und er auf dem Schoß, oder er hängt am Kreuz, oder er ist wieder in Marias Schoß, allerdings tot. Als Leichnam, so, ne? Und so sieht man ihn eigentlich immer. Und man hat immer das Gefühl, ja, das ist, der hat eigentlich nie was zu sagen, ne? Als Baby nicht, als Tote auch nicht. Und Maria, die ist immer so da, die ist erwachsen und kümmert sich und so. Und das ist so ein bisschen, was ich auch mit Katholizismus verspinne, dass dieses, also Befremden über diese Marienfrömmigkeit, so, ne? Das sind jetzt so, Sachen, die man so ein bisschen mitkriegt. Aber auf einer tieferen Ebene habe ich dann irgendwann gelernt, natürlich, dass sie viel Tradition haben, dass sie es aus einer Tradition begründen. Und dass sie dieses Priesterthema ganz haben. Also das war mir auch nie als Außenstehender so klar, dass sich ja diese Hierarchie widerspiegelt, die stark ist in der katholischen Kirche und diese Fixierung auf Priester. Ich habe irgendwann mit vielen Katholiken gesprochen, hatte irgendwas Gefühl, die verstehen sich so ein bisschen als Christen in zweiter Reihe. Der Priester macht das, wir sitzen da in der Kirche und machen mit, aber der weiß, was richtig ist. Sie orientieren sich an den Priester und der wird das schon alles richtig machen. Der ist so eine Art Vermittler nochmal zwischen Gott und uns. Und so Sachen wie frei formuliertes Gebet, habe ich gemerkt, ist für viele Katholiken irgendwie fremd. Oder auch diese Idee, man liest viel in der Bibel, setzt sich mit Texten auseinander, ist da einfach nicht so verwurzelt. Weil das ist irgendwie so bei den Priestern und man macht da so mit. Vielleicht gibt's da jetzt aber auch einen Wandel, da werden wir wahrscheinlich auch noch drüber reden im Folge, so, ne? Gibt's diesen Wandel in der Priesterschaft, es gibt weniger Priester. Wie geht die katholische Kirche damit um? Weil eigentlich ist es ja DNA. Wir haben Priester und die machen's. So, aber das war jetzt so ein bisschen mal mein Spannungsblick in diese Geschichte rein. Thorsten, ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil wir hatten ja in der ersten Folge schon mal gesprochen über. Hast du bisher überhaupt irgendein Wort gesagt?
Ich habe noch kein Wort gesagt. Ich habe dir
bist
zugehört.
Du überhaupt da?
Ja, ich bin da. Ja.
Also ja. Wir hatten ja gesprochen über die kurz angerissen, zweites Vatikanum kurz.
Genau.
Aber das machen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Du hast ja auch versprochen, wir schauen noch mal genauer rein.
Ja, weil es ein Riesenthema ist. Also wenn ich mir so vorstelle, ich wäre ein total säkulares Kind, was irgendwann auf einmal religiöse Bedürfnisse entwickelt und ich hätte die Idee zu sagen, ich habe vom Christentum gehört, würde das gerne mal auschecken, wo fange ich da an?
Ja.
Und dann würde ich bei Wikipedia feststellen, Christentum über 2 Milliarden Menschen. Im Grunde zwei Gruppen, auf der einen Seite katholische Kirche, die ist fast 2000 Jahre alt, die gibt's weltweit, die hat eine Riesengeschichte, Kultur, Theologie und und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite, genau die andere Hälfte der Christenheit, sind ein paar Dutzend Nationalkirchen und 10.000 Sekten. Möchtest du die alle beschrieben bekommen? Oder ich würde sagen, nein, wenn das die Lage des Christentums ist, also entweder die eine Hälfte ist überzeugend oder auch nicht. Wenn die nichts ist, brauche ich den anderen Kram. Das wäre ganz selbstverständlich meine Idee. Und ich bin ja evangelisch, ich bin auch beruflich Christ und Experte. Also wir können nicht ernsthaft vom Christentum reden, ohne ständig am Katholizismus Maß zu nehmen. Es ist halt die christliche Kirche. Und die gibt's lange, die wird's auch weitergeben. Mhm. Wenn wir gucken im 21. Jahrhundert, bei einer ganzen Reihe von liberalen, volkskirchlichen, protestantischen Kirchtümern ist sehr unklar, was am Ende des Jahrhunderts noch über sein wird.
Ja, ja.
Bei vielen stark blühenden evangelikalen, pentekostalen Kirchen, das Ding ist doch immer, überleben die den Tod ihres Gründers oder den Skandal ihres Gründers? Das sind große offene Fragen.
Das ist ein bisschen fies ausgedrückt, oder?
Ja, vielleicht. Man muss sich aber um viele vielleicht schon Sorgen machen. Katholiken wird es auch im 22. Jahrhundert geben, bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Es gibt so lang. Und sie sind aber mittendrin in den schweren Gewässern, die wir gerade haben. Sie hatten enorme Erschütterungen und Veränderungen im Kulturwandel der 60er Jahre. Und unsere Podcast-Serie lebt ja von der These, vor 50 Jahren hat die Welt sich massiv weitergedreht und alles, was heute ist, ist davon bewegt. Und wir sind gegenwärtig wieder in einer neuen Bewegung drin, wo keiner weiß, wo wir am Ende hingeht. Der Erschütterung
aber trotzdem werden. Du hast ja in der ersten Folge auch gesagt, es ist nicht immer lustig, katholisch zu sein.
Nee, gar nicht.
In der jetzigen Situation.
Gar nicht,
weil
genau.
Die Spannungen einfach so enorm sind. Und wir hatten ja so ein bisschen darauf rekurriert, das ist jetzt ja auch kein Geheimwissen, dass es Spannungen gibt. Aber wo kommt's her? Also wie haben sich diese Spannungen aufgebaut? Wo zeigen die sich? Und da ist ja so dieses zweite Vatikanische Konzil so ein Dreh- und Angelpunkt.
Ja,
also nochmal kurze Rückblende. Wir haben irgendwie erwähnt, 1950 leibliche Annahme von Maria, Aufnahme von Maria in den Himmel wird Dogma, nochmal so ein Rückgriff und dann aber in 60er Jahren Papst Johannes der 23. Merkt, irgendwas muss passieren, wir brauchen eine Art Update, die Wirklichkeit rollt vorwärts und wir kommen nicht ganz mit und dann beruft er dieses zweite Vatikanische Konzil, findet da in Rom statt von 62 bis 65 und man will irgendwie ein Verständnis des gegenwärtigen Zeitalters schaffen und er sagt dann so Sachen wie, naja, es gibt ein ewiges Dogma, das bleibt auch, die bleibende Wahrheit bleibt, aber wir müssen sie in ihrer Ausdrucksweise an die Zeit anpassen. Das will er erreichen und er spürt also, wir müssen irgendwie neu justieren. Ich habe mir jetzt gerade nochmal zur Vorbereitung auf diese Folge, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, habe mir nochmal ein paar Bilder von diesem Konzil angeschaut, was man so sieht und ich fand, das war eigentlich eine Riesendiskrepanz. Also dieser Papst, der jetzt sagt, wir müssen was machen, wir müssen aktualisieren, irgendwie uns anpassen an die Zeit, jünger werden vielleicht auch. Und dann sieht man Bilder, Tagungsort ist das Innere des Petersdoms, alles so ein bisschen umgeräumt, man hat so eine Art doppelflügeligen Hörsaal, 3200 Plätze und auf den Bildern sieht man, finde ich, fast nur ein Typus von Mensch. Also tausende Teilnehmer, aber im Prinzip sehen alle gleich aus, sie sind alle alt, weiß und tragen auf dem Kopf diese Mitra, die Bischofsmütze, die es seit irgendwie 1000 Jahren gibt. Das sieht jetzt nicht nach, wir gucken jetzt mal, was heute los ist, aus, sondern sieht alles natürlich vom Bild einfach sehr rückwärtsgewandt aus. Und die Frage ist ja jetzt, schaffen es diese, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, alten, homogenen, weiße, traditionsbehaftete Masse, die Weichen neu zu stellen für die Zeit einer modernen Welt? Wird das geschafft? Was verändert sich?
Ja, das ist eine total spannende Geschichte. Im Grunde kann man ja sagen, das Jahrhundert davor, die meisten Päpste davor hießen Pius. Mhm. Es war ein Zeitalter der Pius-Päpste. Die haben einen robusten und irgendwo erfolgreichen Weg gefunden, nämlich antiliberale Abgrenzung und Selbstbehauptung. Das war eine Erfolgsformel, weil sie haben dadurch die Kohärenz nach innen massiv gestärkt. Sie haben ein katholisches Gemeinbewusstsein, also Zusammenhalt nach innen.
Ja.
Sie haben ganz klar gesagt, wir stärken die Identität nach innen durch Abgrenzung. Und wir bauen unsere Identität ganz klar aus. Mariendogmen werden gestärkt, Priestertum wird gestärkt, Modernisierung, historische Kritik, Liberalisierung, das lehnen wir alles ab. Wir machen sehr klar die Grenze, drinnen, draußen, schwarz, Schwarz und Weiß. Mhm. Und das ist ja erfolgreich. Jede normale Sekte ist in der Regel erfolgreicher als eine offene Volkskirche. Mhm. Warum? Du arbeitest mit Hochspannung, hoher Spannung zur Umgebungskultur. Und das heißt, das Commitment muss groß sein für die, die da drin sind. Mhm. Die drin sind, die mit großem Commitment, mit großem Opfer sich damit identifizieren, sind viel motivierter dabei zu bleiben und sich auch zu engagieren. Wenn die noch halbwegs viele Kinder kriegen, hast du sogar eine Wachstumsgeschichte. Insofern, dieser Katholizismus hat in gewisser Hinsicht funktioniert und nach dem Zweiten Weltkrieg spätestens eigentlich viel früher. Die Spannung zur westlich-liberalen intellektuellen Kultur wird immer größer, wird immer schwieriger. Und die katholische Welt erlebt
nach
ihre...
Nach dem Zweiten Weltkrieg, sagst du, bis dahin.
Dann wird es unerträglich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Im Grunde im 19. Jahrhundert ist es ja so. Der Druck wird im Grunde spürbar für katholische Kinder, die ein bisschen zu klug, ein bisschen zu viel lesen, ein bisschen zu viel denken, die in die Politik gehen. Sie kriegen mit der modernen Wissenschaft, mit dem historischen Denken ständig irgendwie. Es wird ganz allmählich angepasst, dass man irgendwie sagt, den Giordano Bruno verbrennen, Galileo Galilei, es wurden vielleicht Fehler gemacht und so. Also aber wirklich in super Zeitlupe robbt man sich dran.
Aber du sagst, wenn ich da mal das war eigentlich Strategie. Weil man sich gesagt hat, wenn wir quasi so eine eigene Welt aufbauen, die sich stark abgrenzt, halten wir die Leute zusammen.
Und der Protestantismus hat ja das Gegenteil gemacht. Er war viel weltoffener und er war auf der einen Seite liberal fortschrittlich weltoffen, aber im 19. Jahrhundert war er auf der anderen Seite stärker nationalistisch, monarchistisch angepasst an seine jeweilige Nationalität. Und das hat aber im Protestantismus viel stärker zu Verflüchtigungserscheinungen geführt, dass er im Grunde jeder sah, der Katholizismus ist eine religiöse Großmacht. Der Protestantismus ist Teil einer preußischen Kultur, einer britischen Kultur, irgendwie, aber religiös, du lieber Himmel, er wird viel mehr ein Kulturphänomen. Insofern, ja, diese Pio-Strategie war, sie war nicht erfolglos, sie hat viel bewegt, aber irgendwann war es too much. Und Johannes Paul der 23. sagte, aggiornamento, wir müssen ankommen. Ja. Und so. Ein Punkt zum Beispiel ist die Politik. Denn für die Pius-Generation war klar, Menschenrechte, Demokratie, Pressefreiheit, Religionsfreiheit lehnen wir ab. Das sind Ideen von 1789, das ist inakzeptabel. Der Irrtum hat keine Rechte, die Lüge muss nicht geschützt werden. Das brauchen wir gar nicht. So, und das ist ja etwas, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine Situation, wo auch in der katholischen Intelligenzia sich so eine Art antitotalitärer Konsens durchsetzt, dass sie sagen, die Nazis, müssen wir nicht drüber reden, aber Katastrophe, Kommunismus, Stalin, also das ist auch schlimm. Mhm. Und im Grunde das westliche Modell, Religionsfreiheit, Demokratie, schon relativ das Beste. Man muss in der Zeit sehen, intellektuelle Katholiken sind dabei, die Menschenrechte mit auszuformulieren. Jacques Maritain zum Beispiel war streng katholisch, aber hat gesagt, wir brauchen die UNO, wir brauchen eine Weltgemeinschaft, wir brauchen diesen Menschenrechtsdiskurs, auch Demokratie, wir brauchen das eigentlich. Ja. Und da war eine Spannung, dass immer mehr Katholiken gesagt haben, eigentlich ist es das Beste, was es gibt. Und da war die Kirche nicht drauf eingestellt. Da schafft das Zweite Vatikanum Bereinigung.
Aber da würdest du jetzt nochmal sagen, also nochmal nachgefragt, du sagst, vorher waren die einfach gar nicht politisch. Wollten die sich raushalten, weil sie gesagt haben, das ist gar nicht unser Spielfeld. Wir haben hier ewige Wahrheiten, wir kümmern uns um Religion, Heilig, Spiritualität. Wir halten uns raus.
Ja, oder? Es ist noch ein bisschen schlimmer. Im Grunde waren sie natürlich Stützen des alten Systems. Ja?
Nur deskriptiv. Ne? Ja.
Nicht schlimmer. Also wir machen hier viel Deskription, wenn wir Wertung reisen, ist unsere Wertung. Nein, aber im Grunde, also neben Frankreich, das ist natürlich das Schlüsselland. Katholische Kirche hat hier lange noch die Rolle gehabt, am Royalismus festzuhalten, das alte System zu stützen. Ja. Und das ist eigentlich die Option gewesen, dass 1789 Revolutionen, das ist der Irrweg. Und wir stützen die gekrönten und gesalbten Häupter. So, Monarchie zerbröselt. Der Katholizismus des 20. Jahrhunderts ist versucht, autoritäre Staatssysteme zu stützen. Franco, bei Franco ist es am allerdeutlichsten.
Ja, wie ist es in Italien?
Der Vatikan. Mussolini ist es gemischter, aber der Vatikan schließt natürlich ein Konkordat mit Hitler ab. Man arrangiert sich mit Mussolini. Mit Franco versteht man sich in gewisser Hinsicht am besten. Man kommt mit antidemokratischen Diktatoren zurecht, wenn die für die katholischen Gläubigen guten Deal haben und ihnen anbieten, wir schützen euch vor dem Kommunismus. So, und das ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg hochgradig diskreditiert worden, dieses ganze System, Mussolini, Hitler, Franco hält sich ja noch, auch Portugal hält sich, aber es ist im Westen, also das ist kein Ruhmesblatt mehr, das merken die. Und insofern haben sie gar nicht mehr die Staatenwelt, wo sie vorher Teil der antidemokratischen, monarchischen oder wenigstens autoritären Staatslogik waren.
Okay.
Und das spüren viele, dass man im Grunde sich zum modernen Demokratie nochmal anders stellen muss, anders akzeptierend und positiv.
Okay. Und dann kommt Menschenrechte finden wir doch gut und
genau, Vatikanum II,
und
also vor allem
sogar,
Religionsfreiheit.
Also nicht nur finden wir gut,
wird nicht nur akzeptiert, sondern wird ganz zentral. Und bei der Religionsfreiheit ist es echt extrem. Man war dagegen. Man war ganz klar dagegen. Das ist eine 180-Grad-Wende. Warum? Mhm. Weil es auf einmal Katholiken gibt hinter dem eisernen Vorhang, die keine Religionsfreiheit haben. Und da merkt man, oh hoppla und so. Und es ist eine Frage der Kohärenz, also wieder der Zusammenstimmigkeit der eigenen Ideen, zu sagen, unterm Strich setzen wir jetzt doch auf diese liberale Idee der Religionsfreiheit, fragt nicht zu viel nach unserer Vergangenheit, sonst kriegen wir schlechte Laune. Aber auch Pressefreiheit,
macht
Demokratie.
Man das komplett für die ganze Kirche weltweit oder macht man es ein bisschen in Ländern, wo wir sozusagen, wie du jetzt sagst, im Ostblock, wo es schwierig ist, Religion auszuüben, da sind wir dafür, Religionsfreiheit. Und in anderen, wo wir eine Mehrheit haben, da...
Das war davor die Strategie, aber damit das sammelt man keine Sympathiepunkte. Ja, ne? Das ist schon ein bisschen abgezockt. Mhm. Und das kriegt man klar zu sagen, weltweit stehen wir inzwischen für freie Presse, für Demokratie, für Menschenrechte. Das ist ein großer Sprung nach vorne, der mir tatsächlich auch gelingt.
Ja, okay. Und das wird geschafft.
Ja, man muss auch sagen, vor vielen protestantischen Kirchtümern, also wir hatten ja drüber gesprochen, die EKD hat ihre Demokratie-Denkschrift 1985, die ist jetzt, sagen wir mal, demokratietheoretisch noch ausgereifter, aber die katholische Kirche ist hier in den 60er Jahren vorn dabei.
Ja.
Und das war auch das Selbstgefühl, darum reden wir darüber. Die katholische Kirche hat damit natürlich auch Druck ausgeübt auf viele Kirchen, auf viele Christen, die irgendwie gemerkt haben, die katholischen Kirchen reformieren sich enorm, können wir da Schritt halten?
Ja.
Und das Lustige oder Schwierige, je nachdem, ist, die haben ihr Konzil 1962 bis 1965. Mhm. Und dann gab es wahrscheinlich so die eine oder andere Weltsekunde, wo sie mit der großen Geschichte weltweit einigermaßen Schritt gehalten haben. Wenn es dann nicht so gewesen wäre, dass danach 1966 kommt, 1967, 1968, 1969, also lauter Entwicklungen, die im Grunde im Zweiten Vatikan noch gar nicht vorkommen. Zum Beispiel, das Zweite Vatikanum hat keine besondere feministische Wokeness. Das haben die
Wokeness.
Also sind da nicht wach für. Sie haben es nicht auf dem Schirm. Ja. Es gibt keinen Feminismus. Das gibt's noch gar nicht. Es gibt natürlich.
Gibt's das Wort übrigens?
Nee, gibt's auch
Wokeness,
noch nicht.
Gibt's das Wort?
Wokeness, das gibt's. Ja, ja.
Das Wort ist, gibt's.
Das gibt's.
Du meinst nicht Awareness oder so?
Das wäre ein Pendant dazu. Wokeness ist noch so ein bisschen Insider, wenn du bei Twitter mehr linke Blasen befolgst, dann wirst du auch in deiner Wokeness befördert.
Ja.
Nein, aber das haben die nicht. Ne? Also Frauenbewegungen gab es natürlich, erste Welle, zweite Welle. Die dritte Welle wird ja 60er, 70er Jahre richtig starten. Die laufen sich auch ein bisschen warm, aber noch nicht so sichtbar, dass das irgendwer im Vatikan vor Augen hat. In Deutschland ist Feminismus 70er Jahre Phänomen. Das ist, da ist null. Und in Fragen Geschlechtergerechtigkeit kommt das Zweite Vatikanum in so einer gemütlichen Nachkriegsmoderne an, dass man sagt, die Frau von heute verdient manchmal auch ihr eigenes Geld und natürlich kümmert sich um ihre Familie, aber Mann und Frau sind heute auch so ein bisschen Partner, also so da kommt die an, ne? Aber dass man im Grunde feststellt, die strukturelle Benachteiligung und Ausgrenzung von Frauen in Beruf, im Geschäftsleben, auch in Familie, die Klischeehaftigkeit von Geschlechterbildern, nichts. Da findest du nichts im Zweiten Vatikan und so, weil es in der Zeit auch noch nicht gar nicht vorkam. Antirassismus, die Bürgerrechtsbewegung.
In der Zeit gesellschaftlich gab es
nicht
vor.
Also
es
Martin
gab
Luther,
ja hier und da schon eine strukturelle Ausgrenzung von Frauen.
Ja, eben, aber es wird nicht diskutiert. Also ja, genau. Feminismus kommt danach und das ist dann für liberale Katholiken natürlich das Problem. Das Vatikanum ist vorbei, man ist endlich modern. Man ist 5 Jahre später nicht mehr modern. Bürgerrechtsbewegung schreitet fort. Martin Luther King ist bereits tot und so, aber diese Ideen von Antirassismus, von Bürgerrechte, von Gleichheit, das Zweite Vatikanum hat es viel zu wenig auf dem Schirm. Postkoloniales Bewusstsein, Zweite Vatikanum nimmt wahr, Kolonien werden selbstständig, es ist Bewegung, aber jetzt die ganze Aufarbeitung von Unrecht, also dass du siehst, was für ein Schweinesystem westliche Länder in Afrika unterhalten haben, das ganze Erschrecken, das Grauen darüber, ist im Zweiten Vatikanum noch nicht drin. Und was natürlich überhaupt nicht drin ist, ist
okay,
die ganze...
Okay, aber jetzt also Kolonialismus, wobei ja die Kirche ja in diesen Ländern auch stark ist.
Die ist da stark,
also
es
ist ja jetzt
genau.
Nicht so, dass das ein unbekanntes Terrain wäre.
Es hätte sie interessieren können. Ja. Und 10 Jahre später, also im Grunde, das Zweite Vatikanum hätte stattfinden müssen von 72 bis 75 und nicht von 62 bis 65. Mhm. Dann hätte man reagieren können auf gesellschaftliche Entwicklungen, die enorm sind. Denn jetzt noch arbeiten wir uns an Impulsen ab, die in der zweiten Hälfte der 60er Jahre richtig stark durchschlagen. Das letzte große
in
Thema
der
natürlich,
Hälfte der 60er.
Ja, sexuelle Revolution.
Ja.
Also man weiß natürlich, dass der ein oder andere Sänger oder Schauspieler sich da Dinge rausnimmt, die ein gutes katholisches Mädchen nicht mal hören darf. Aber das ist es dann auch, ne? Man weiß Alain Delon, oh la la und also. Aber das ist noch nicht Lieschen Müller von der Tanke nebenan. Zweite Hälfte der 60er Jahre haben wir eine Revolution des Sexualverhaltens. Ende der 60er, Anfang der 70er. Du kannst es messen, du kannst es sehen. Es steht auch in der Bildzeitung, es steht in der Bravo, es steht überall.
Ja.
Und da sind die im Zweiten Vatikan nun noch sehr gemütlich. Ne? Sexualität gehört in der Ehe. Das ist in guten katholischen Häusern auch völlig klar. Man hat da gar keinen apologetischen Bedarf zu sagen, draußen drehen alle durch oder so. Insofern ist diese Modernität des Zweiten Vatikanums für eine Millisekunde gegeben. Und 10 Jahre später ist es eigentlich schon wieder, nicht mehr auf der Höhe der Zeit.
Okay, aber
man kann nicht wieder da zusammenkommen.
Aber ist da jetzt diese Wurzel der Spannung?
Ja.
Weil auf der einen Seite hast du die Leute, die sagen, oh, jetzt müssen wir eigentlich nochmal nachlegen, es reicht noch gar nicht. Und dann hast du vielleicht die anderen, die sagen, sorry, jetzt haben wir uns schon einmal den Zeitgeist angebiedert, waren vorne mit dabei, aber jetzt sehen wir, es reicht immer noch nicht. Der ist schon wieder weiter unterwegs oder woanders und jetzt, das können wir nicht immer machen. Wir haben irgendwie was Ewiges und wir können uns nicht immer wieder neu anbiedern.
Ja. Genau, das kann man einmal im Jahrhundert machen, wenn alle tot sind, die früher dabei waren. Aber du kannst jetzt nicht 10 Jahre später wieder die große Welle machen. Und es ist, wie du beschreibst, im Westen hatten viele das Gefühl, das Zweite Vatikanum muss ein Anfang gewesen sein. Die Welt hat sich in einer Weise verändert und beschleunigt. Wir sind nicht gut darauf eingestellt.
Mhm.
Und es gibt aber viele, die haben Schnappatmungen, die sagen, es war zu viel. Und vor allem...
Ja, aber jetzt mal positiv formuliert. Also man kann es ja auch nachvollziehen, oder? Also ist das nicht dieses Gefühl, wir werden unglaubwürdig? Wir sind die älteste Institution weltweit aktiv und jetzt sollen wir uns dauernd neu erfinden und sagen, alles was gestern war, stimmt jetzt so auch nicht mehr, müssen wir jetzt anders. Also ist aus so einer Markensicht, also wird man nicht unglaubwürdig? Ist man dann gar nicht mehr Verwalter des Ewigen, der großen Wahrheiten?
Und wenn man jetzt ganz langfristig schaut, in den protestantischen Kirchen greift dieser Dauerdruck natürlich in die Synoden ein und die machen ja immer weiter. Also ein Katholik würde sagen, es gibt ja ein Christentum, was alle Wellen der 68er Kulturrevolution versucht hat zu implementieren, die protestantischen.
Ja.
Und sie haben das in einer Weise gemacht, dass das religiös erschöpft und entkernt wird. Wir halten Kurs, wir gönnen uns auch Spannung zur Umgebungskultur. Wir leben aus unserer eigenen Mitte heraus und zucken da nicht ständig. Wir stehen stabiler da. Wir stehen in jedem möglichen Vergleichsland stabiler da als die modernen protestantischen Kirchen.
Was ja auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht falsch ist.
Nee, das war deskriptiv und gemeint so, dass es wahr ist. Und es ist, wie man es bewertet, ist eine ganz andere Frage.
Also in der USA vielleicht nicht oder so, aber...
Da greifen andere Faktoren. Nein, aber stabil Bereiche. Ist es natürlich.
Aber wenn wir jetzt nach Deutschland gucken... Ja.
In Deutschland ist es absolut wahr. Ja. Es ist in den Niederlanden wahr, es ist in der Schweiz weiß es fast. Ja. Ein Sonderfall ist Frankreich aus ganz anderen... Aber das müssen wir nicht vertiefen.
Aber genau.
Aber es lohnt, glaube ich, an einem Beispiel, sich das nochmal anzuschauen. Das heißt, wir können auch zwei Köpfe nennen. Josef Ratzinger und Hans Küng. Sind natürlich die beiden, wo Tübingen. Er das wirklich so sieht. Waren in Tübingen beide auch mal kurz.
Ja, Hans Küng, der ist immer noch da.
Ist immer noch da, ja, stimmt. Der Ratzinger ist gefühlt auch immer noch da.
Ratzinger ist weg, aber Küng war eigentlich immer da.
Ja, aber es sind Weltgeister, beide noch da, beides Konzilstheologen, beides Modernisierer.
Stimmt, die waren beide als Teilnehmer irgendwo,
also Berater,
in einer untergeordneten Funktion,
Berater, aber die waren irgendwie dabei. Genau, Bischöfe, Kardinäle und das waren aber Berater und die hatten Einfluss. Die hatten richtig Einfluss, die Deutschen hatten Einfluss. Kardinal Krings aus Köln, der hat sich die klügsten und besten genommen. Die deutsche Stimme war wichtig, französische Stimme, amerikanische Stimme, aber die Deutschen waren vorne dabei, wirklich, und waren Modernisierer, Reformer und dann geht's auseinander. Ratzinger kriegt 68, er beschreibt es in seiner Autobiografie ja auch nun, das massive Gefühl, die Welt läuft aus dem Ruder. Mhm. Er sieht 68 und es schockiert ihn. Er findet diese Explosion von freier Sexualität, von Verhütung, von Abtreibung, von gleichgeschlechtlicher Liebe, von Liberalisierung. Mhm. Also er wird sehr kritisch gegenüber der Entwicklung der Welt. Mhm. Hans Küng sieht mehr oder weniger die weitere Entwicklung der 60er, 70er Jahre als positiv, als Liberalisierung der Gesellschaft, als Befreiung. Mhm. Also man kann sagen, Ratzinger wird mehr und mehr weltverneinend im Blick auf die Gegenwartskultur. Mhm. Küng bleibt weltbejahend, kulturpositiv. Mhm. Und das wird in den nächsten Jahren eine massive Spannung. Man kann über die beiden Romane schreiben. Ich bin sicher, irgendwann kommt eine Netflix-Serie über Küng und Ratzinger. Die wäre ganz lohnt, ganz ehrlich, wenn das mal kommt. Es gibt eine Kleinigkeit, wo man diesen Gegensatz festmachen kann, die Pille. Die Antibabypille wird der Punkt, der die katholische Kirche in Wallungen bringt, die einzigartig sind fast im 20. Jahrhundert, die bis heute auch irgendwie sowas Unabgegoltenes, Unabgearbeitetes hinterlassen haben. Die Kiste ist ja die, Anfang der 60er Jahre ist das Ding richtig auf dem Markt. Mhm. So, und es wird ein Welterfolg und es passt wahnsinnig gut in die Zeit. Viele hatten viele Kinder, 19. Jahrhundert, 4, 6, 8 Kinder. Die Weltbevölkerung ist explodiert. Mhm. Viele haben das Gefühl, wir können auch nicht mehr so. Und Sexualität
wird kulturell. Was heißt, wir können nicht mehr?
Können nicht noch mehr Kinder. Ach so. Können nicht 4, 6, 8 Kinder. Da kannst du nicht im Urlaub fahren. Alle fahren gerade im Urlaub.
Ich will auch mal
Italien sehen und so.
Ja,
nein, und es zieht. Und alle kriegen es mit, die Menschen verhüten. Und die nehmen das. So, und katholische Kirche, die Situation ist jetzt die, man hat immer verhütet. Also du kannst irgendwelche Verhütungstricks im alten Orient schon irgendwie. Im Mittelalter haben die Leute sich sowas wie Kondome gebaut oder so. Also irgendwie ist das gebaut. Ich bin da aus irgendwas, wo man heute Leberwurst reinsteckt oder so. Irgendwas ging da, ne? Aber Antibabypille ist natürlich schon nochmal eine neue Dimension gewesen. Auch die Massenhaftigkeit des Ganzen. Das ist alles extrem. Und jetzt gibt's aber in der katholischen Kirche da eine Geschichte. Man hat um 1930 auch schon mal darüber nachgedacht, das war Pius der XI., weil die Anglikaner haben darüber nachgedacht und gesagt, Verhütung, was da so geht, ja, warum nicht irgendwie? Ja. Ne? Und da hat Pius der XI. Gesagt, nein, no, never. Katholische Sexualethik sieht ganz schlicht vor, nicht nur die Ehe ist offen für die Weitergabe des Lebens, sondern jeder einzelne sexuelle Akt ist offen für die Weitergabe des Lebens oder Unzucht. Mhm. Zack. So 1930. Mhm. So, und jetzt 40 Jahre später merken die auch unsere treuesten katholischen Familien, die kommen in die Beichte und sagen, Monsignore oder Vater, wir haben 4 Kinder, wir haben 5 Kinder, wir sind brave Katholiken, wir sind Mitte 30, wir haben ein kleines Haus, wir können nicht noch mehr Kinder und wir lieben uns. Also, da muss gibt's doch jetzt was
diese
gehen,
Pille
da muss doch was gehen.
Dürfen wir nicht nehmen.
Pius der XI., die Zeit, die haben auch schon gesagt, gläubige Katholiken haben berichtet, sie erkennen da so ein Muster. wann man Kinder kriegt und wann nicht. Aha. Und ob man darauf achten darf, so auf die Tage.
Ja.
Und da fiel ihnen kein Gegengrund ein. Also sie haben gesagt, ja, wenn ihr da ein Muster erkennt, dann nutzt zur Not auch mal Tage, wo ihr glaubt, da kann nichts anbrennen. So, das war erlaubt. Okay. Und dann haben manche gesagt, ja, aber guck mal, dieses Muster erkennt, gläubige Familie sagen. Wenn man das so aus dem Bauch raus macht, geht's oft schief. Mhm. Es klappt, wenn man Temperatur misst und so. Und ist man da nicht schon längst in einem Bereich, wo man eigentlich eine Weise der Verhütung anbringt, und müssten wir das Thema nicht nochmal diskutieren? Paul der VI. War der Nachkonzilspapst. Er war während des Konzils schon installiert. Johannes der 23. ja während des Konzils gestorben. Mhm. Paul der VI. Hatte ein Ja zum Konzil, er wollte aber auch maßvoll. Kein Überfordern, kein Abhängen. Und er hat sich beraten lassen, was ist mit dieser Pille, was ist mit Verhütung. Er hat Kardinäle gefragt, er hat Wissenschaftler gefragt, er hat die Kurie gefragt. Man kann sagen, 80% haben ihm gesagt, beweg dich ein bisschen. Wir bleiben bei unserer ganzen Sexualethik, aber man kann ja wirklich sagen, Katholiken, die, also wir halten ganz klar fest, Kinder kriegen ist keine Option. Kinderkriegen ist mit der Ehe ein eingegangener Deal. Schwere Sünde zu sagen, ich will heiraten, aber keine Kinder kriegen. Aber also wenn
keine Kinder kriegen, ist keine Option. Ich glaube, du hast gerade gesagt, Kinder kriegen ist keine Option.
Ja, macht ja auch Sinn. Also du kannst nicht sagen, man kann Kinder kriegen, man kann es auch lassen. Ne? Es geht gar nicht. So, es sei denn, du kannst keine Kinder kriegen, dann ist es so und dann ist es so. Ja. Aber man beriet ihm überwiegend zu sagen, so etwas wie Verhütung. Wir haben ja im Grunde diesen kleinen Einstieg, achte auf die Tage. Und wir erlauben das. Und es gab eine Minderheit, eine kleine Minderheit, die saß im Vatikan, die sagte, die ganzen ethischen Gründe sind gut und schön. Vielleicht ist das moraltheologisch so. Es gibt ein schlichtes Problem. Wir haben kein wirklich neues Argument gefunden gegenüber der Debatte von 1930. Mhm. Und Pius der 11. hat Nein gesagt. Und das mag moraltheologisch sein, wie es will. Es geht um die Kontinuität des Amtes. Es geht um die Autorität des päpstlichen Lehramtes. Mhm. Aus diesem Grund müssten wir beim Nein bleiben. Mhm. So, Paul der VI. Hat überlegt, er bekam Briefe. Ich glaube, er hat doch manche schwere Nacht gehabt. Irgendwann sagte er dann, ich sag nein, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Jeder einzelne sexuelle Akt muss offen sein für die Weitergabe des Lebens.
Ja.
So hat es mein Vorgänger gesagt, ich sehe keine neuen Gründe, das ist in der Tradition des Lehramts unvermeidlich. Das hat Schockwellen freigesetzt, 1968, weil in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, alle sind davon ausgegangen, das wird er nicht tun. Es ist 1968, es ist was los in der Welt. Ja. Der wird sich nicht hinstellen und sagen, hiermit erkläre ich als Papst kein Kondom, keine Pille, gar nichts. Klemmt ihn euch ab, wenn es Druck macht oder so, nichts. Keiner hat das auf dem Schirm gehabt hierzulande, er hat es durchgezogen.
Aber du wirst, keiner heißt die Schar der Gläubigen, die Katholiken an der Basis, oder meinst du auch die Bischöfe?
Ich meine die Bischöfe, ich meine die Theologen. Und es gab ja im Grunde eine Revolution, wie es sie nicht gegeben hat, bis in die letzten Jahre. Das ist so interessant. Damals haben die deutschen Bischöfe sich getroffen in Königstein im Taunus. Mhm. Die österreichischen haben sehr ähnlich gemacht, übrigens in Maria Trost. Und was sie da rausgehauen haben, das ist Wahnsinn. Das ist im Internet.
Wahnsinn.
Ist Wahnsinn, ist wirklich Wahnsinn. Also dieser Text es ist ganz großartig. Weil sie sagen, der Heilige Vater hat sich geäußert zu einer Frage, die uns alle bewegt. Wir danken dem Heiligen Vater für die Mühe und für die Liebe, die er uns erweist und für die Treue zum Lehramt und dass er uns alle angehört hat. Der Heilige Vater hat so und so entschieden.
Ja.
Als gute Katholiken nehmen wir das als Wort unseres obersten Hirten und wir wissen, zum katholischen Glauben gehört auch Gehorsam. Und sie reden und sie reden und nach drei Seiten sagen sie, gläubige Eheleute sagen sie, verstehen das nicht, sie können das nicht, sie wollen das irgendwie auch nicht. Mhm. Wir müssen denen antworten, die Lehre der Kirche ist die und die, wir müssen sie euch vorhalten, aber wir können die Gewissen auch nicht zwingen. Und wenn irgendjemand das Gefühl hat, dass er das gehört hat und geprüft hat, auch wohlwollend in der Bereitschaft zum Gehorsam, und trotzdem glaubt, in seinem Gewissen vor Gott verantworten zu können, es anders zu machen, dann ist das so. Mehr oder weniger schreiben die das so. Und das ist natürlich
dann ist
extrem.
Das so.
Dann machen die das
dann
so.
Dann musst du auch nicht in die Beichte. Dann hat dein Gewissen entschieden und dann ist es so.
Dann ist das so. Okay. Also ich hab's hier, ich guck noch mal so, die schreiben so, wer das so macht, wird in Vertretung dieses Standpunkts Rücksicht nehmen müssen auf die Gesetze des innerkirchlichen Dialogs und jedes Ärgernis zu vermeiden trachten. Und wenn er dann so handelt, widerspricht er nicht der recht verstandenen Autorität und Gehorsamspflicht. Also mehr oder weniger die deutschen Gläubigen haben gefragt, das heißt, also auf Deutsch, wir dürfen die Pille nehmen, wir dürfen es aber nicht so laut sagen. Ja, und mehr oder weniger ja.
Das machen wir mal zu Hause.
Also, wir machen
wir
das einfach
da nicht
so.
Drüber, propagieren das nicht.
Don't ask, don't tell. Ja. Und dass die Bischofskonferenz das so raushaut, auch in Österreich, ist natürlich ein Affront. So, ne? Also ich stelle mir Paul dem VI. Schon vor, dass er durch die Krypta des Vatikans geht und sich bei seinen verstorbenen Vorgängern ausweint und sagt, also die drehen alle durch. Ich habe ganz klar ja gesagt und meine Bischöfe da in Deutschland und Österreich, die sagen, wir haben ja gehört, wir sagen auch ja, aber wenn unsere Gläubigen nein sagen, sagen wir, ist auch recht. Was ich erlebe, meine lieben Vorgänger im Amt, das erlebt kein Mensch. Das ist ganz grauenhaft. So was Schlimmes habt ihr noch nie erlebt.
Das sagst du jetzt. Du stellst dir das so vor.
Ich stell's mir
aber
so vor.
Aber jetzt de facto, das ist ja eine hierarchisch organisierte Organisation, kommt jetzt die Schweizer Garde nach Österreich, nach Deutschland. Wie reagiert denn Rom darauf?
Ja, mehr oder weniger nicht. Man ist betrübt. Und es geht ja weiter. Also in Deutschland frühe 70er Jahre die Würzburger Synode startet. Das ist auch sehr interessant. Heute aktuell synodaler Weg. Wenn man sich das anschaut, es ist im Grunde ein Versuch, nochmal Würzburger Synode zu machen. Würzburger Synode, da haben die auch geredet, Katholiken, die Laien waren Theologen, Bischöfe, die haben an der Sexualethik so ein bisschen überlegt. Mhm. Würzburger Synode, kannst du Papiere finden, da sagen sie, also wir finden als gute Katholiken, Ehe und Sexualität gehören zusammen. Wir sehen viele Gläubige lockern diese Bande. Wir würden jetzt mal vorschlagen, akzeptiert das Ideal, versucht, was geht. Wenn es nicht so ganz in eins passt, habt ihr guten Willen gezeigt. Und wir werden auch nicht scharf verurteilen, wenn da kleine Abweichungen stattfinden. Mhm. Und so Sachen, also in so einem Sound macht sich das wahr. Mhm. Irgendwann verläuft sich das. Man sieht, es gibt in Deutschland eine massive Spannung, dass eigentlich ein Modernisierungswille da ist. Mhm. Er wird irgendwann von Rom ausgesessen. Es wird nicht rezipiert, das sind dann so deutsche Sachen, man lässt die dann da auch alles irgendwie machen. Aber im Grunde, Paul der VI. Ist dann auch keiner, der durchgreift, der wegbeißt, der da hart wird, sondern es ist so eine spannungsvolle Gemengelage. Und das ist anders mit Johannes Paul II.
Okay.
Man kann im Grunde sagen, dass er die Grundentscheidung für die Tradition des Lehramts ähnlich vertritt, aber er ist wirklich bereit, auch durchzugreifen. Uns die Dinge durchzusetzen, die irgendwie seiner Ansicht nach nicht mehr funktionieren.
Okay, das wird spannend, finde ich. Weil ich hätte jetzt so gedacht, naja, was soll der Papst auch machen? Der ist weltweit riesige Kirche, unterschiedlichste Gesellschaften zu der Zeit, auch sehr unterschiedliche politische Strukturen, Diktaturen, Demokratien, Kommunismus. Was soll der machen? Also der versucht ja irgendwie auch, muss der den ganzen Laden zusammenhalten. Und wenn er jetzt ein Dogma immer hochhält und überall so durchgreift, das muss ja crashen. Also jetzt hätte ich gedacht, okay, gut, der sagt jetzt, ist blöd, aber das große Ganze ist mir wichtiger als jetzt hier den. So, und jetzt sagst du aber mit Wojtyla?
Ja, der kommt woanders her. Ich meine, Paul der VI., also er erlebt auch ein Jahrzehnt, das ist der Hammer, ne? Man muss gucken, er ist da von 1962 bis 1978, was in seiner Lebzeit passiert, ne? Mitten in seiner Amtszeit sind Menschen auf dem Mond. Das kriegt er einfach so mit, ne?
Also Christopher Streeterbury.
Nee, Paul der VI. Ja, Paul der VI. Die Welt ändert sich rasend schnell. Ja. Ich glaube, er hat auch wirklich die Spannung schwer gespürt. Er wollte ja irgendwie Reformen, aber er will auch den Laden zusammenhalten. Wojtyla kommt aus Polen.
Wo kam Paul der VI? Italiener?
Italiener.
Okay.
Es waren 450 Jahre alles Italiener. Ja. Wojtyla ist ein Rieseneinschnitt. Der erste Nicht-Italiener seit 1523.
Und der kommt 1978.
1978 bis 2005, ja.
1920 geboren, das heißt, er ist dann 58, als er Papst wird. Relativ jung für einen Papst.
Relativ jung für einen Papst,
genau. Und dann hat er ja auch 26 Jahre
Er wird ein Jahrhundertpapst, ja. Absolut. Er ist auch fit, er war Skifahrer, er ist intellektuell, er war Professor, er ist eine absolute Jahrhundertgestalt. Mhm. Die meisten, die uns hören, haben vielleicht noch sein Sterben vor Augen. Er war ja auch durch das Attentat auch ein bisschen angeschlagen, aber er war ein kräftiger Papst, ein intellektueller Papst, ein Charmeur, ein charmanter Papst. Mhm. Er war wirklich eine ganz andere Welt als alle Pius-Päpste davor auf dem Haufen.
Nochmal kurz konkret, also Attentat war
79 oder 80.
Und ist nicht zwischendurch noch ein anderer Papst durch ein Attentat umgekommen?
Es gibt zwei Päpste 1978, so, ne? Paul der VI. Stirbt.
Ja.
Dann kommt Johannes Paul der I., ja. Der stirbt nach wenigen Wochen. Da gibt es wunderbare Verschwörungsgerüchte.
Durch ein Attentat? Oder
nein, kein Attentat.
Ach so, der stirbt
also
einfach.
Es gibt verschwörungstheoretische Bücher, die sagen, ja. Er wollte wieder reformen, dann hat die Kurie ihn vergiftet.
Ja.
Nach meiner Kenntnis war der schwer krank und starb dann.
Also er wird schwerkrank, ja. Schon Papst.
Er wird
quasi
als schwerkranker Mensch, ja, gewählt, stirbt sehr bald. Ich habe ganz persönlich traumatische Erinnerungen daran, übrigens so ganz nebenbei an Anekdötchen. Ich war 7 Jahre,
ja,
und ich weiß noch, ich wollte dringend nach Hause Tom und Jerry gucken. Und dann komme ich nach Hause, Tom und Jerry soll laufen, und auf einmal Sondersendung, der Papst ist tot und so. Und dann wurde das beigesetzt. Und das ist mir in diesem Jahr 3-mal passiert. Ich wollte 3-mal Tom und Jerry gucken und immer Sondersendung, Papst ist tot, neuer Papst gewählt, Papst ist tot. Also ich habe den Verein hassen gelernt. Ich war 7. Na, aber es war natürlich Weltereignisse, yeah. Es kam kein Kinderkanal mehr, gar nichts, es war eine andere Welt. Es gab 3 Sender, auf allen 3 Sendern, yeah, war der Papst tot. Yeah. Also das war so meine Erfahrung mit diesem Jahr.
Traumatisch.
Es war ein Einschnitt und er fiel ja nicht vom Himmel, er kam aus Polen. Es war eine Grundentscheidung der Kurie, es war eine geniale Entscheidung, wenn man so will,
yeah,
zu sagen, wir stärken unsere katholischen Brüder hinter dem Eisernen Vorhang, wir stärken die im Ostblock, wir stärken damit alle katholische Christen, die in einer Unterdrückungssituation oder Minderheitensituation sind.
Mhm.
Katholen waren in Polen keine Minderheit, aber sie waren in einer Unterdrückungssituation. Mhm. Und wir geben der Freiheit eine Stimme. Es war eine Stimme für die Freiheit. Mhm. Und der Mann war konservativ. So, er war natürlich nachkonziliar und so, aber er hatte im Grunde auch die klare Agenda, dieser ganze Liberalismus, das braucht in Polen kein Mensch, katholische Gläubige, die Unterdrückung und Verfolgung erleiden, haben viel dringendere Sorgen als die Antibabypille. Es geht um um das Überleben des Glaubens. Also mit diesen ganzen liberalen Dingen konnte er nicht viel anfangen und er war anti-links. Diese ganzen sozialistischen, befreiungstheologischen Dehnübungen, die es im Westen gab, er kam aus Polen, er sagte, ich weiß, was Kommunismus ist.
Ja.
Ich weiß, was Freiheit und Brüderlichkeit unter sowjetischer Flagge weiß. Erzählt mir nichts von Marx. Ich weiß, wo das hinführt.
Mhm.
Und das war gewollt. Eine Stimme für die Freiheit, eine Stimme gegen den Marxismus. Jemand, der integrieren kann. Und das war dann natürlich eine lange Geschichte, 27 Jahre, die katholische Kirche zutiefst geprägt hat, bis in die Gegenwart hinein.
Mhm.
Was Wojtyla ändert, Johannes Paul II., also Hans Küng zum Beispiel, wir hatten den Namen ja genannt, als das mit Paul dem VI. Und der Pillenenzyklika war, er schrieb ein Buch, das heißt Unfehlbar. Ich habe das Cover
Hans
hier.
Hans Küng,
ein,
Unfehlbar.
Ja, und was ist auf dem Cover hier
ein
zu sehen?
Ein pinkes Fragezeichen.
Ein riesen Fragezeichen. Auf der Rückseite steht eine Anfrage.
Wow,
und
da steht ja sonst noch so ein Infotext, tolles,
ja,
Buch und so.
Eine Anfrage.
Nur eine Anfrage und vorne nur.
Ja, und das ganze Buch hat im Grunde die These, mit der Pillenenzyklika hat das Papsttum bewiesen, dass es nicht unfehlbar ist. Es ist alles Fake. Man kann es nicht krasser beweisen.
Das ist aber ein moderner Begriff dafür.
Das ist ein moderner Begriff, nein, aber er sagt also, das Lehramt, das war so eine Idee, erstes Vatikanum und Fehlbarkeit, jedes Jahrzehnt beweist, es stimmt einfach nicht. Das Lehramt irrt, das Lehramt muss sich korrigieren, wir haben im zweiten Vatikanum Dinge korrigiert, wir müssen uns hier weiterentwickeln. Er sagt, ich bin katholisch, ich will katholisch bleiben, ich will helfen, ich will reformieren.
Küng ist zu der Zeit katholischer Professor?
Katholischer Professor
in Tübingen,
soweit ich weiß, genau. Genau, er ist eine bekannte, große, mächtige Stimme, er ist sehr bekannt, er glaubt es sich leisten zu können.
Mhm.
Kaum ist Johannes Paul II. An der Macht, ein Jahr später verliert er seine Lehrbefugnis. Und das ist ein Riesending, dass man ganz schlicht der Uni Tübingen mitteilt, hier euer Professor ist nicht mehr befugt, im Namen des katholischen Glaubens, der katholischen Kirche zu lehren. Für die Uni Tübingen ist das keine große Freude, weil er ist ja auch Staatsbeamter. So, also der wird ja nicht entlassen, der kriegt ja nicht Hartz IV danach, ne, sondern der wird weiter bezahlt und mehr oder weniger nach Staatskirchenvertrag hat die Kirche das Recht auf einen neuen. Mhm. Insofern ist das ein Mechanismus, das darf man nicht sehr oft machen, weil der Staat sonst die Lust auf Staatskirchenverträge sehr schnell verliert, wenn du das machst. Zeigt aber, Johannes Paul II. Griff dadurch. Und er hat vor allem in Südamerika massiv durchgegriffen. Man kann sagen, in Mitteleuropa im Westen ist so der Konflikt liberale Kirche, katholisches Lehramt, einer, der sich durch die 70er Jahre quält. In den 80er Jahren macht Johannes Paul II. Massiv Kirchenpolitik. Zu liberale Theologieprofessoren oder Bischöfe kommen sehr schnell an ihr Karriereende. Werden nicht berufen. Sie können ja mitreden bei der Berufung zum Professor. Und bei ganz vielen haben sie gesagt, ja, nö, ist nicht in Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre. Der wird kein Professor, nicht da, wo wir irgendwas mitzureden haben. Stattdessen sind in vielen Einrichtungen Menschen was geworden, die eben lehramtstreu waren, die romtreu waren. Und da hat Johannes Paul II. Ganz, ganz anders Politik gemacht als noch in den Jahren davor.
Das heißt, er ist schon so ein theologisch-kirchenpolitischer Hardliner?
Man darf es nicht übertreiben, aber ja, die Tendenz, also aus sehr liberaler Sicht ist er Hardliner, aus normaler Sicht, er ist konservativ, er greift durch. Man muss ja sagen, für die deutsche Kirche, sie bleibt so eine Art Gegengewicht. Also Kardinal Lehmann aus Mainz wird eine Art Instanz in Deutschland, der ist Rahner-Schüler, kommt aus einer theologischen Schule, die jetzt im Weltmaßstab liberal ist. Also er ist nicht liberal in irgendeinem normalen Sinne, wovor Menschen Angst gemacht bekommen. Er schreibt Bücher über den Teufel und sonst wie und so. Aber im Weltmaßstab ist Lehmann liberal. Und soweit es geht, sorgt die Deutsche Bischofskonferenz, sorgen vor allem auch deutsche katholische Fakultäten dafür, dass natürlich schon viel liberales, progressives, linkes und so in Deutschland in der Kirche sich ausbreitet. Es gibt aber eine ganze Reihe von konservativen Bischöfen, berühmtesten Kardinal Meißner in Köln oder am konservativsten Dübar aus Fulda, die haben die Standleitung nach Rom zum Vatikan. Und dieser der zweite große liberal-konservative Konflikt ist die Beratung in Konfliktgesprächen bei Abtreibung. Das ist ja 1994, das ist, glaube ich, das Schlüsseljahr, etwas, was in Deutschland neu geordnet wird. Man musste sehen, Abtreibungsrecht, in der DDR gab es eine Fristenlösung. Und in Deutschland gab es da Indikationsregel und du musstest dir das genehmigen lassen, die Abtreibung. Die neue Regelung, die ja bis heute gilt, es gibt eine Pflichtberatung. Diese Pflichtberatung muss zum Leben ermutigen und ansonsten wird eben ausgestellt der Schein, du hast die Pflichtberatung gehabt, du darfst Abtreibung durchführen. Ja. So, warum wurde das so eingeführt? Kohl war Kanzler. Kohl war katholisch. Der wollte mit aller Macht eine Regel, die die christlichen Kirchen mittragen. Diese Regelung wurde mit evangelischer und katholischer Kirche, CDU und Mehrheit irgendwie so gemacht. Es war eine Pro-Kirche-Regelung, weil die Kirchen gesagt haben, da können wir mit. So, aus dem Vatikan kommt ein Brief, da macht ihr nicht mit. Das ist eine Lizenz zum Töten. Ich will nicht, dass die katholische Kirche in irgendeiner Weise ein System stützt, was auf Abtreibung hinführt. Das war für die katholische Kirche ein unglaublicher Affront. Das war eine öffentliche Ohrfeigung und Demütigung, weil sie das schon mit der deutschen Regierung und mit allen Experten und so gemacht haben. Und es wurde durchgesetzt. Nicht? Der Bischof von Limburg hat sich da noch eine Zeit lang quergestellt und gesagt, ich will das aber, ich möchte das, ich bin auch Bischof. Ich weiß jetzt nicht, welche Daumenschrauben sie ihm gezeigt haben, aber selbst Limburg musste irgendwann raus aus dem System. Deutsche Katholiken haben Widerständigkeit geübt, sie haben Donum Vitae gegründet, also eine katholische Laienorganisation, die die Beratung durchführt. Für strenggläubige Katholiken sind das Abgefallene und es ist ein Dauerkonflikt, wo bis heute das eine ganz komische Gemengelage ist. Eine für die katholische Kirche eingerichtete Lösung wird von ihr selbst so nicht betrieben, obwohl es 80-90% wollten. Aber da war Johannes Paul II. Wirklich Hardliner und hat gesagt, ich verbiete es euch. Ihr macht das nicht, das wird nicht gehen.
Also das heißt, anders als der Vorgängerpapst ist er jemand, der Sachen durchsetzt, der auch wirklich bis in die Länder rein regiert, sagen wir mal. Und gleichzeitig, wenn ich mich aber jetzt daran erinnere als Kind, das war so der Papst meiner Kindheit und Jugend. Mhm. Also so habe ich Papst kennengelernt. Meine Eltern haben irgendwann auch gesagt, du wirst ja als Kind immer gefragt, was willst du werden? Ich habe auch irgendwann gesagt, ich möchte gern Papst werden. Also ja. Ich kannte noch nicht so diese ganzen drumherum Konditionen, die man da auch hat, aber das war so ein Ding. Und ich glaube, es war auch, bei mir war es jetzt nicht, der Papst ist gestorben, Tom und Jerry fällt aus, sondern im Fernsehen kommt irgendwie so Menschenmassen, da fährt einer mit so einem Auto durch die Menge. Das war Johannes Paul II. Und der hat das etabliert. Das gab es vorher, glaube ich, nicht so. Ne? Mercedes-Benz hat sein erstes Papamobil für Portila gebaut.
Ja, er wurde ein Weltpapst. Das ganze Reisen hat er erfunden. Die Pius-Päpste sind doch nicht nach Südamerika gefahren, um sich da von Hunderttausenden feiern zu lassen. Mhm. Er hat das erfunden, hat das Papsttum für die Medienwelt erfunden. Ja. Ähnlich, wie man sagen könnte, pfingstkirchliche Pastoren haben Fernsehprediger in den USA erfunden. Johannes Paul II. Hat das als Weltmarke etabliert. Ja. Beide darin übrigens sehr viel erfolgreicher als aufgeklärte liberale protestantische Kirchen, die nie eigentlich so es geschafft haben, in der Mediengesellschaft nach deren Regeln richtig zu funktionieren und ihre Sachen zu transportieren. Und das ist die ganze Ambivalenz seiner Amtszeit. Er ist ein Modernisierer. Er modernisiert Formen ganz enorm. Mhm. Man muss sogar sagen, er modernisiert auch das Eheverständnis. Etwas, was für seine Theologie ein bezeichnendes Label ist, ist die Theologie des Leibes. Okay. Und in seiner Theologie des Leibes ist die zentrale Botschaft, der Leib ist gut, der Leib ist positiv, der Leib ist ein Geschenk. Sexualität ist gut, Lust ist gut, sexuelle Freude, all das ist gut, ist ein Geschenk Gottes des Schöpfers in der Ehe und in der Ehe zwischen Mann und Frau allein. So, der moderne westliche Hörer hört das Letzte nur und sagt, was für ein Hardliner. Man muss sehen, es ist eine Kulturrevolution. Im Christentum war 1800 Jahre der Leib, die Lust, die Sexualität nicht gut. Das ist einfach nicht der Fall. Es war ein notwendiges Übel zum Kinderkriegen, aber es wurde Igitt und B. Das ganze 19. Jahrhundert ist aus heutiger Sicht zutiefst sexualneurotisch. Es ist krank aus heutiger Sicht. Die ganzen Beichtspiegel bis in die 50er Jahre hinein sind unsäglich. Und dieses, also man kann sagen, Johannes Paul II. Hat mit der Wucht seiner Theologie eine sexpositive Einstellung katholisch gemacht. Das ist eine kulturelle Revolution. Das muss man mal ganz schlicht so sagen.
Ja.
Auch wenn das in einem konservativen Setting passiert.
Ja. Also er macht quasi eine Gratwanderung. Und er hält den Laden nochmal anders zusammen als vorher. Ne?
Genau.
Also irgendwie gestalten da, würde ich sagen, wie du es darstellst.
Genau. Südamerika, lassen wir jetzt mal ein bisschen kurz, Befreiungstheologie, da tut sich ja viel. Da gibt es Bischofskonferenzen, Theologen, die sagen, die Armut, Unterdrückung, Ausbeutung, es schreit zum Himmel. Wir brauchen hier eine Option für die Armen. Wir brauchen teilweise auch wirklich eine Theologie der Revolution. Wir haben Militärdiktaturen, wir werden ausgebeutet, unterdrückt. Kirche muss auf der Seite der Armen und der Befreiung stehen. Klingt gut eigentlich. Er kommt aus Polen. Er sieht da Kommunisten. Er sieht da rote Fahnen wehen. Und er macht den wahnsinnig Druck. Er bestellt die nach Rom, Leonardo Boff. Und er faltet ihn zusammen. Er lässt ihn zusammenfalten. Josef Ratzinger ist
Leonardo
inzwischen... Leonardo Boff, Befreiungstheologe. Ratzinger ist inzwischen Präfekt der Glaubenskongregation. Das ist die Nachfolgeinstitution der Heiligen Römischen Inquisition. Er kriegt den Auftrag, falte Boff zusammen. Und am Ende steht Bußschweigen.
Was heißt das am Ende? Was heißt das?
Er darf nichts mehr sagen. Er darf sich nicht mehr öffentlich äußern, nicht veröffentlichen, nicht in der Zeitung, kein Buch, kein Interview. Er soll
beten. Das wird angeordnet.
Ja,
oder ist das was, wo er sich auch hineingibt und sagt, ja, nachdem ich einmal durch den Keller durch bin.
Er bemüht sich, nee, aber er kriegt das verordnet, du hast jetzt Bußschweigen, du bist jetzt ruhig. So, und er macht das einmal mit und dann so, andere werden sofort aussortiert. Und es werden nicht nur Drohungen ausgesprochen. Johannes Paul II. Etabliert eine neue Kultur des Durchgreifens Richtung links und Richtung liberal. Und da kann man viele traurige Bücher lesen. Aus heutiger Sicht, ich sag's mal deskriptiv, Südamerika der letzten 50 Jahre hat Wechselbäder zwischen diktatorischen Militärjuntas und sozialistischen anderen totalitären Versuchen. Die waren beide oft inhuman und der Menschheit nicht wohlgesonnen. Mhm. Der Vatikan positioniert sich sehr stark gegen links, gegen rechts, gegen Militärdiktaturen. Sagen viele, das war überhaupt nicht überzeugend. Hier war, hatte man nicht die prodemokratische Stimme, die man gegenüber dem Ostblock vertreten hatte. Ich würde mir diese Wertung zu eigen machen. So.
Okay.
Aber insgesamt kann man auch sagen, die katholische Kirche wird in Südamerika auf die Länge der Zeit eine prodemokratische Kraft. Vor allem natürlich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Und hier muss man für Johannes Paul II. Sehen, da steckt mehr hinter, als man denkt. Er war nicht nur Pole und Antikommunist und sonst wie. Johannes Paul II. Glaubte, dass es eine Weissagung gibt, die ihn im Grunde in einer weltpolitischen Schlüsselsituation sieht, im Kampf gegen die Finsternis, gegen den Kommunismus, nämlich in Fatima.
In Fatima?
In Fatima. Fatima,
wo kommt das
1917,
jetzt, wo kommt das jetzt,
Portugal.
Ja.
Portugiesische Hirtenmädchen
ja.
gehen im Wald so vor sich hin und nicht zu finden war ihr Sinn. Und auf einmal spricht mit ihnen die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes hat viel zu sagen. Und die Mutter Gottes sagt so und dies und das. Sie sagt, tut Buße und glaubt.
Im Wald passiert das?
Nicht im Wald, auf dem Feld.
Auf dem
da gibt es ja keine Wälder. Ich habe so ein bisschen Goethe reingemischt.
Ja,
so, ne? Aber die Mutter Gottes spricht. Es gibt Weissagung. Es gibt unfassbare Wunder. Es gibt ein Sonnenwunder, wo Zehntausende von Menschen, auch atheistische Journalisten, sehen, wie die Sonne anfängt am Himmel zu tanzen. Als Beglaubigungszeichen, die Mutter Gottes ist da. Und sie redet zu diesen Kindern und sie teilt sich mit.
Okay.
Es gibt Offenbarungen von Fatima, manche wurden Jahrzehnte später erst veröffentlicht. Es gibt eine Offenbarung, also eine ist, Russland ist in größter Gefahr, betet für Russland, vor Lenin. Und es galt als sicher, die Mutter Gottes hat geahnt, der Himmel über Russland wird sich verfinstern, der Kommunismus wird kommen.
Ist mal langsam, ein portugiesisches Mädchen?
Hier ein Mädchen, was keine Ahnung von Weltpolitik hat.
Die ist 15?
Jünger, hat
Jünger?
Nix, es sind mehrere Mädchen, 18, 12
okay.
und so.
Aber so,
und
so ein
denen
bisschen
sagt
so
die Mutter Russland, betet für Russland, große Gefahr, große
und
Not.
Und das sagen die jetzt ihren Eltern, wir haben hier eine Info.
Genau, und das wird eine Riesenwelle, das wird ein Wallfahrtsheiligtum.
Ja.
Und als dann in Russland Dinge passieren, naja, man ist schon sehr sicher, das ist echt. Da ist eine Weissagung gewesen und so. Die Mutter Gottes bittet auch, weiht Russland meinem heiligen Herzen. Ich nehme das auf mein Herz. Ich sehe große Finsternisse kommen über die Welt und so. Seid treu, tut Buße, haltet dagegen.
Aber diese Weissagungen kommen erst Jahrzehnte später ans Licht.
Teilweise Jahrzehnte später, teilweise aber auch von Anfang an. Das ist so ein sehr gemischtes Management.
Ja.
Es gibt eine endgültige Veröffentlichung zu Lebzeiten noch, glaube ich, von Johannes Paul II., auf jeden Fall von Josef Ratzinger rausgegeben. Die letzten Weissagungen von Fatima vom Vatikan jetzt eingeordnet. Ein Punkt, der für
also Johannes eingeordnet, das muss man mal ein bisschen erden. Also wenn irgend so Dinge passieren, so habe ich das mal mitgekriegt in der katholischen Kirche, also irgendwelche Erscheinungen oder dann sagt man nicht, boah, das ist irgendwie total seltsam und so kann nicht sein, sondern man geht hin und prüft.
Genau. Mhm.
Und das passiert jetzt hier auch. Man guckt sich das an, da sind sozusagen Sachverständige und die sagen am Ende, ja, ist was dran oder auch nicht? Ne?
Genau, und die Prüfungen dauern lange. Also Lourdes ist durchgeprüft, ist in Ordnung. Medjugorje, da redet die Mutter Gottes ja auch
Lourdes,
die ganze
jetzt
Zeit.
Kurz, das ist ein Ort, da fährt
Frankreich,
man hin.
Mitte des 19. Jahrhunderts, genau, ist echt.
Gab es Marienerscheinungen?
Marienerscheinungen, so. Grotte, Heilung, ist echt.
So,
absolut,
okay.
Jeder gläubige Katholik kann dahin. Medjugorje hat
Balkan.
Keine Bestätigung. Du kannst probieren, du kannst dahin. Aber auf eigenes Risiko und so, aber hat noch kein Siegel. Bei Fatima
also
war die Situation
die
so,
noch.
Da läuft die Prüfung noch, genau, da nehmen die sich jahrzehntelang Zeit.
Ja.
Bei Fatima, was Johannes Paul II. Natürlich wahnsinnig anregte, sie, die Mädchen sahen, wie ein Mann in Weiß niedergeschossen wird.
Die Mädchen sahen, wie ein
Mann in Weiß niedergeschossen wird. Was sind Männer in Weiß? Der Papst. Der Papst ist der Mann in Weiß.
Okay.
So, also er war sich sicher, dass die Mädchen eine Weissagung bekommen haben für das Attentat gegen ihn 1979. Und er war sich auch sicher, dass er wegen seiner Hingabe an die Mutter Gottes das überlebt hat, dass der Finger himmlischer Mächte die Kugel so gelenkt hat, dass er nur verletzt war, aber nicht tot.
Okay.
Das ist eine tiefe Glaubensgewissheit bei ihm. Er war sehr marianisch, er war sehr hingegeben. Was katholisch so interessant ist, das finale Urteil über Fatima ist ein gemischtes. Ratzinger war schon davon überzeugt, dass da auch was war. Und er hat aber nicht das Ganze brutto akkreditieren können und gesagt, das sind jetzt anerkannte Weissagungen, die wir komplett akzeptieren. Und das ist aber so kompliziert, also das ist am Ende ein gemischtes Urteil. Der Papst soll sogar ein bisschen traurig gewesen sein, weil er das ganz fantastisch fand. Ist okay. Aber gemischtes Urteil und da machen die sind überhaupt nicht leichtgläubig. Ich schätze das eigentlich sehr, wenn du da pfingstliche oder charismatische Prophezeiungen anschaust. Das ist ja unerträglich, der Umgang damit. Also auch wenn größter Unsinn geredet wird, kommt nie eine Kommission zusammen, die dann sagt, es war großer Unsinn, lass uns Buße tun.
Aber das ist doch klar, Thorsten, da fehlt der ganze Apparat dahinter.
Es gibt den Apparat, genau.
Das ist ja immer eher in kleineren Settings, wenn es auch eine Megachurch ist, ist sie ja für sich und dann kommt jemand nach vorne und sagt was, wer sollte das prüfen?
Deswegen als Atheist würde ich ja sagen, also wenn Christ, dann katholisch, das ist irgendwie seriös. Ne? Da wird jahrzehntelang geprüft, am Ende kriegst du schwarz auf weiß, was ist gut, was ist schlecht, was ist unsicher. Es ist ein seriöser Umgang damit.
Also diese Bauernmädchen-Geschichte fand ich ja ziemlich wild. Also, seriös wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen.
Wäre dir nicht eingefallen. Das finde ich an der katholischen Kirche ja nun doch so fantastisch, dass sie sagt, wir gönnen uns Päpste, die vorher Theologieprofessoren waren. Und die ringen jahrelang im Gebet über den Wahrheitsgehalt dessen, was analphabetische Hirtenmädchen am Ende Europas irgendwo gehört haben. Das, finde ich, hat schon auch Größe. Also jetzt zu sagen, Hirtenmädchen aus Portugal, geh mir weg, oder Medjugorje, ich kann es ja nicht mal aussprechen. Ich finde, es hat großen Stil, dass lauter Professoren ihre Arbeitskraft investieren müssen. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Ich finde schon, es hat was Genialisches. Auch was fürs Gesamtchristentum was Stimmiges hat. Als Protestant habe ich grundsätzlich keinen Glauben daran, dass die Mutter Gottes so als Außenamtsbeauftragte himmlischer Kräfte ständig spricht. Also ich glaube, dass auf einer anderen Ebene nicht. Als Protestant glaube ich da nicht dran, einfach, ne? Aber jetzt so von außen betrachtet, ist es ja auch nicht verrückter als die Idee, dass Jesus dir irgendwie was sagt oder so. Geh heute nicht raus, der Zug könnte entgleisen oder das Flugzeug stirbt ab und es ist der 11. September und alles ist wahr oder so. Es ist halt nicht verrückter, so von außen betrachtet. Es ist halt eine Glaubensbindung, aus der ich heraus sage, ich glaube nicht, die Mutter Gottes hat hier im himmlischen Auftrag ewige Grundgebung.
Es ist nicht verrückter, Thorsten. Sagst du als evangelischer Theologieprofessor? Nee, von außen betrachtet.
Es ist von außen betrachtet nicht verrückter.
Ist ein Spiel.
Nee, warum
als evangelischer
auch, ne?
Theologieprofessor könntest du ja sagen, wir messen an der Schrift.
Ja, und
da
dann komme
ja
ich
sagen,
zu dem Ergebnis,
Jesus hat
dass
eine
es
andere Stellung als
Maria. Ja, eben. Also aus meinem evangelischen, biblischen
so
Glauben halte ich das nicht für möglich. Dass sie im Grunde ja und im 19.
Da
20.
Schon
Jahrhundert
qualitativen Unterschied.
Wird sie, ja klar, aber das ist meine Glaubensaussage.
Ja.
Meine Glaubensaussage. Ja. Ne? Wenn du schaust, marianische Wunder sind doch tausendmal besser bezeugt und belegt als sämtliche biblischen Wunder. Es sind ja Realitäten. Du hast
Weil
es
sie
ja
aktueller sind.
Aktueller, von Ärzten geprüft, von Kritikern gesehen, von Skeptikern gehört und so. Ja. Also es ist ja eine ganz andere Kultur. Das ist ja alles tausendmal wahrscheinlicher, wenn du rein rational und historisch dran gehst, als irgendwelche Wunder beim Exodus von Mose und so. Muss man sich mal nüchtern klar machen, was Apologetik leisten kann. Wenn man glaubt, dass Apologetik viel vermag, dann sollte man katholisch werden. Also man kann es nicht besser prüfen, als dies machen. Das ist der höchste Standard, den es hier einfach gibt an Überprüfung.
Ich muss tief durchatmen, Thorsten. Bist du innerlich vorm Wechsel?
Nein, ich sage ja, das ist eine Außenperspektive,
Nein,
die ich einfach
sagen,
deskriptiv. Nee, ich habe manchmal Momente, wo ich echt denke, man
könnte
katholisch werden.
Es gibt auch andere Uni-Professoren, die innerlich eigentlich noch katholisch sind und es nicht sagen.
Ja.
Gab's ja jetzt auch.
Gab's auch, da gibt's Geschichten. Genau.
Ja, aber nein, du gehörst nicht dazu.
Nein, aber ich für mich, ich würde es immer mit so einer gewissen Schmerz sagen, es ist schade, dass die katholische Kirche dann doch so Seiten hat, dass ich sagen würde, es geht halt gar nicht, da mitzumachen. So, haben wir noch Zeit für ein Beispiel?
Da könnte man's auf ja. jeden Fall. Also,
gut, lass uns ein Beispiel nehmen, die Frauenfrage. Da ist Johannes Paul II. In Höchstform. Okay. 90er Jahre, können Frauen eventuell geweiht werden, können sie Priester werden?
Das eine ist ja nach wie vor aktuelle Frage.
Eine nach wie vor aktuelle Frage. Johannes Paul II. Hat da ein Werkchen geschrieben, Ordinatio Sacerdotalis.
Ja. So, das ist ein apostolisches Schreiben. Auf dem Cover sehen wir ihn und Männer in Weiß, Priester.
Ja, Männer in Weiß, ja. über den er steht und die er segnet. 1994. Das Ganze heißt, apostolisches Schreiben über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe. So, und die Argumentation dabei ist sagenhaft, die erklärt einem extrem viel über den Katholizismus. Im Grunde macht er deutlich, wir wissen natürlich, dass Frauen in der Zeit des Neuen Testaments einen untergeordneten Status hatten. Mhm. Wir wissen, zeitgenössisch gab es da ein ganz klares Muster, Mann mhm. war Herr der Frau. Mhm. Und wir wissen, dass in der Bibel selbst auch Texte stehen, in dem sich das Zeitgenössische spiegelt. Mhm. So, das führt manche dazu, dass sie sagen, das ist zeitbestimmt damals, das ist zeitbedingt. Wir können heute anders entscheiden. Wir sind ja heute für Gleichberechtigung und so. Wir könnten Frauen genauso weihen und beauftragen wie Männer.
Perfekt.
So, die Argumentation bei Johannes Paul II. Ist jetzt einfach, sie ist so raffiniert. Er sagt, naja, das war früher so, aber Jesus hat es nicht so gesehen. Jesus hatte Jüngerinnen. Jesus ist Maria von Magdala als Erster erschienen. Er hat sie zur Zeuge der Auferstehung gemacht. Er hat sie gesandt, dieses Zeugnis den Jüngern zu geben.
Ja.
Seine Mutter hat er in höchsten Ehren gehalten. Die Mutter Gottes war im Grunde die Seelsorgerin der Apostel, Maria. Da muss man ein bisschen
Hat sie in höchsten Ehren gehalten? Er hat sich auch mal ziemlich direkt von ihr losgesagt.
Er hat sie gerüffelt, aber was macht er vor seinem Tod? Er sagt zu Johannes, dem Evangelisten, siehe, das ist deine Mutter und siehe, das ist dein Sohn. Und sie ist in der Apostelgeschichte ganz vorne dabei. Also Jesus war nicht zeitbedingt in seinem Kopf. Jesus ging von der Gleichheit von Mann und Frau aus. Mhm. Jesus war frei von allen zeitgenössischen Vorurteilen. Mhm. Jesus hat nie Frauen abgewertet, sondern er hat sie immer auf Augenhöhe behandelt. Das ist die These und damit erklärt Johannes Paul II. Ja auch und in seiner Zeit, in vielen Schriften ist es so, Gleichberechtigung ist akzeptiert, Mann und Frau sind auf einer Ebene, keine Überunterordnung in einem gravierenden Sinne. Und dann kommt die Wende, dass er sagt, ja, deswegen ist es so gewichtig, dass Jesus nur 12 Männer berufen hat zu seinen Aposteln und damit als Ursprung der Bischöfe. Denn Jesus hat es nicht aus zeitbedingten Gründen getan. Davon war er ja frei.
Er hätte auch Frauen berufen können, weil sie für ihn gleichwertig waren.
Genau.
Und obwohl sie für ihn gleichwertig waren, hat er gesagt, ich berufe nur Männer.
Genau. Und warum hat er das getan?
Das hat einen Grund.
Naja, der Grund ist ganz klar. Es ist kein moralischer Grund der Abwertung. Es ist ein metaphysischer Grund. Gott wurde Mensch, in Jesus Christus einem Mann. Und die Aufgabe der Bischöfe und der Priester ist, den Gottmenschen Jesus Christus der Gemeinde gegenüber zu repräsentieren in der Feier des Sakraments. Und das ist die Wiederholung des ersten Abendmahls. Und im ersten Abendmahl, es waren nur Männer dabei, es ist ein Gegenüber von Gott und Kirche, von Christus und den Jüngern, von Mann und Frau, so dass auf einer metaphysischen Ebene der Mann als das Gebende und die Frau als das empfangene Prinzip erscheint. Und das hat mit ihrer Wertigkeit nichts zu tun. Es ist ein Symbolrealismus, dass die Repräsentation Christi nur von einem Mann geleistet werden kann, weil Gott in Christus einem Mann Mensch wurde. Und das ist dann irgendwann eine Tatsachenentscheidung. Tatsachenentscheidung, dass das Menschwerdung ist, Tatsachenentscheidung, dass Jesus nur Männer beruft und Johannes Paul II. Sagt eben auch, in diesem Sinne mache ich jetzt auch eine Tatsachenentscheidung. Es ist so, dass das endgültig geklärt ist und er verwendet auch das Wort endgültig dafür. Er sagt,
mit der Schrift endgültig geklärt?
Ja, es ist ein für alle Mal durch. Ich lese es nochmal vor.
Da kann man jetzt nicht so gut hinter zurück.
Seite 10, damit jeder Zweifel bezüglich der bedeutenden Angelegenheit, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erkläre ich Kraft meines Amtes, die Brüder zu stärken, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben. Schluss, Punkt, aus. So macht das. Und das,
das
ist,
steht da nicht.
Nee, das steht da nicht. Nein, aber ja. Diese Wucht, das ist sein Ding. Und das ist gleichzeitig eine Modernisierung, Gleichberechtigung ist anerkannt und gleichzeitig eine Fixierung. Die göttliche Struktur der Kirche ist völlig indiskutabel, da rühren wir nicht mehr dran. Und bei sämtlichen Reformbewegungen heute, muss man auch ganz nüchtern sagen, der Weg von Frauen in die Kirche katholischerseits hinein führt nicht über die Änderung des Priesteramts. Im Grunde müsste man das Verständnis des Papstamts verändern. Also man muss dieses autoritäre Verständnis von Papst und Lehramt verändern, um an der Frage noch was machen zu können.
Also unfehlbar küng wieder.
Unfehlbar küng. Am Ende muss man sagen, wenn man Frauen in der katholischen Kirche am Altar sehen möchte, dann geht es nicht an Küng vorbei. Da muss man im Grunde sagen, das war eine Tatsachenentscheidung. Wir halten sie für falsch.
Also, du kannst es nicht mehr anders drehen. Das ist ja schon ein gravierender Punkt. Also gerade, wenn man das mit diesem so ist es endgültig sagt. Ne? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Grundargumentation am Ende, dass er sagt, Jesus war ein Mann. Also Gott hat sich uns in einem Mann geoffenbart. Und deshalb müssen auch die Repräsentanten Jesu die Priester Männer sein, weil Jesus auch ein Mann war. So ist es runtergebrochen?
Ja, unterm Strich, ne? Also es wird dann immer noch mal klüger gemacht.
Okay, okay, aber stopp. Aber dann lassen wir es unterm Strich so. Dann möchte ich jetzt zurückschießen, Thorsten. Ich habe hier neulich in der Zeitung gelesen, Interview mit Michael Schüssler, Dekan der katholischen Fakultät, also Theologe, Uniprof der Theologie hier. Und da ging es dann auch um die Frage, Priesterinnen zulassen und so. Kann das auch die Kirche retten? Ne? Mhm. Und dann sagt er Folgendes, habe ich mir extra aufgeschrieben, fand ich spannend. Frauen dürfen auch in der Kirche nicht als Notnagel instrumentalisiert werden. Das ist vielmehr eine grundsätzliche Notwendigkeit aus der eigenen Glaubenstradition heraus. Es ist eine grundsätzliche Notwendigkeit, dass Frauen auch Priesterinnen werden. Aus der eigenen Glaubenstradition wird jetzt dazu nicht passen. Denn jetzt, warum Priester nicht wie Jesus aus Galiläa kommen, jüdischen Glaubens und Wanderprediger sein müssen, aber ausgerechnet die Kategorie des Geschlechts der letztlich entscheidende Faktor sein soll, das ist auch theologisch immer weniger plausibel. Und jetzt sagt er, also er ist ja eigentlich spannend, ne? Er sagt jetzt, wenn du das diese Argumentation von eben nimmst, ja, Jesus war ein Mann, müssen die Repräsentanten auch ein Mann sein, so wird der jetzt sagen, Jesus kam aus Galiläa, dann müssen die Priester auch aus Galiläa kommen, Jesus war jüdischen Glaubens, dann müssen die Priester auch jüdischen Glaubens sein und er war wandern, müssen sie auch alles, ne? Also eigentlich hebelt er ja ganz gespannt an der Stelle an und sagt dann, begründungspflichtig ist nicht mehr die Zulassung von Frauen, sondern deren strikter Ausschluss. Wir an der Universität und mit uns viele andere in der Kirche freuen uns über jedes Interesse an Theologie und an der Suche nach einem christlich inspirierten Leben. Das Geschlecht oder die gelebte Sexualität sollten nicht mehr entscheidend sein. Also im Prinzip knüpft er ein bisschen an diese Argumentation an und hebelt sie eigentlich, finde ich, doch ganz gut aus.
Naja, das Problem ist, ich gebe ihm 100% recht und trotzdem würde ich sagen, das Problem ist daran nicht verstanden. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Sie ist falsch. Aber es ist doch bei jedem Fußballspiel ist es auch so, wenn der Schiedsrichter das Tor gepfiffen hat und das Spiel ist vorbei, dann war der drin. So, und dann musst du auf eine ganz andere Ebene gehen, dann musst du das ganze Spiel annullieren oder so. Aber du kannst
dem Schiedsrichter
nicht mehr
seine Qualifikation.
Ja, du müsstest das ganze Spiel annullieren, du kannst nicht nachträglich Tore nochmal geben oder nicht geben. Und hier ist dann schon meine Überzeugung, und ich lese mir ja da auch Dinge zusammen, das Verständnis des Lehramts ist im Grunde der Frage von Frauenweihe vorgeordnet.
Ja.
In der jetzigen Struktur kannst du es gar nicht einführen. Du musst brechen mit dieser Kultur der Unfehlbarkeit und der Kontinuität von Lehramtsentscheidungen. Das Lehramt kennt Weiterentwicklung von Lehre. Du kannst immer sagen, in einer neuen Situation, so, du kannst sagen, wenn fast keine Priester mehr existieren, zur Not kriegst du dann auch bewährte Männer oder Frauen und Kinder und so weiter in einer Extremlage. Unter Normalbedingungen, du kannst das, was er hier nicht gesagt hat, nicht einfach um 180 Grad drehen. Dann müsste man da hinkommen zu sagen, so hat er es gesagt, er lag da falsch. Punkt. Alles andere fände ich dann auch wieder kurios. Aber warten wir es ab. Es wird ja verhandelt.
Also die Geschichte geht weiter. Also und es gibt ja auch oft, das ist ja am Ende auch politisch dann ein bisschen, also kirchenpolitisch. Wir haben das in der normalen Politik oft erlebt, dass man ja dann doch wieder einen Turn findet, der
ja,
das Alte stehen lässt, mhm, trotzdem eigentlich das Gegenteil macht, ja, aber das Alte wird nicht diskreditiert, sondern man kriegt es irgendwie mitgenommen. Vielleicht klappt das ja auch an der Stelle.
Also wir gucken ja noch in die Moderne. Ich würde vorher noch mal sagen, wir hatten über Johannes Paul II., glaube ich, viel Ambivalentes. Mhm. Ich hätte fast noch mal Lust, positiv zu schließen. Als er starb 2005, hat es mich schon auch wirklich sehr bewegt. Man muss ja am Ende sehen, in den letzten 10 Jahren, er war ein Mann, der für soziale Gerechtigkeit stand. Mhm. Er hat die Todesstrafe grundsätzlich gesagt, das geht so nicht mehr. Mhm. Er sprach gegen Folter, er sprach gegen Krieg. Er war eine Friedensmacht, er war eine Sozialkraft. Und wenn ich auf die Welt schaue, verstehe ich im Grunde die Strategie. Im Blick auf die Welt ist die Strategie von Wojtyla, die Welt ist in Bewegung, Modernisierung findet statt. Radikale Modernisierung führt zu Vereinsamung, zu Individualisierung, zu Hyperkapitalismus, zu Ausbeutung. Radikale Modernisierung ist schlecht. Keine Modernisierung, Stillstand ist auch nicht gut. Mhm. Sein ganzer Lebensplan war im Grunde gestaltete, gebremste Modernisierung, so dass er Modernisierungsfolgen für westliche Länder erbremst, aber für Länder des Südens, von den Philippinen über Indien bis Afrika, ein Modernisierer wird. Mhm. Die katholische Kirche ist eine Modernisierungskraft in ganz vielen Ländern der südlichen Halbkugel. Mhm. Sie sorgt für Gleichberechtigung, für sozialstaatliche Grundsätze, für Demokratie und gleichzeitig ist sie im Westen nicht auf den höchsten Höhen der Gleichberechtigung und der antisexistischen Wokeness. Mhm. Das ist ganz klar der Fall. Sie schafft diesen Spagat global zu funktionieren, so dass die einen gebremst und die anderen befördert werden. Das ist extrem große Kunst. Ja. Sie schafft etwas, was man von der UNO erhoffen würde. Die UNO schafft es nicht so gut. Also es ist schon ein einzigartiges Schauspiel, dass eine Organisation für die ganze Welt einen Takt findet, der die einen ermüdet und die anderen ausbremst. Aber in irgendeiner Weise haben sie darin globale Zusammengehörigkeit. Und ich habe schon auch sehr großen Respekt vor liberalen Katholiken, die jetzt, wie ich sagen würde, die Frauenerklärung ist grundfalsch. Ich bleibe aber katholisch, weil mir das Gesamtpaket in einer sehr tiefen Weise schon auch noch einleuchtet. Mhm. Und vielleicht muss man einfach warten, wie es sich weiterentwickelt. Also ich habe schon sehr viel Sympathie und Hochachtung vor dem System katholische Kirche, auch wenn ich bei so Einzelentscheidungen immer wieder mal dankbar sage, ich bleibe dann doch
Das ist ein schönes Plädoyer gewesen, Thorsten, auf jeden Fall. Trotzdem steht ja auch noch die These im Raum, es ist gegenwärtig nicht immer lustig, katholisch zu sein. Also es ist ja jetzt schon diese Zerrissenheit, die Spannung ist da. Also, und die ist auch nicht weg, also auch wenn das jetzt so positiv gesagt hat, was alles und so, aber die ist ja da und die ist ja in Deutschland jetzt auch in den letzten Jahren, es wird ja immer krasser, hat man das Gefühl.
Genau, ja, und mein Ausblick ist, es funktioniert nicht mehr. Ich würde bei den letzten 3 Päpsten sagen, Johannes Paul II., das war ein 90-Minuten-Spiel mit einem klaren Plan, auch wenn einem nicht alles gefällt. Ratzinger, Benedikt, war 30 Minuten Verlängerung, durch immer mehr Ermüdung gekennzeichnet war, wo der Plan gar nicht mehr aufgeht. Jetzt mit Papst Franziskus befinden wir uns in einem chaotischen Elfmeterschießen, wo Franziskus mal Schütze und mal Torwart ist und wir alle noch nicht klarkommen mit dem Wechsel des Spielsystems und wir fragen uns, wie soll das weitergehen, wie sollen das enden? Ich weiß es auch nicht, aber wir sollten ausführlicher darüber reden.
Vielleicht in der nächsten Folge?
Ja.
Alles klar, bis dahin.